Herzlich willkommen zum KI-Track auf dem Linux-Tagen dieses Jahr. Genau, es wird jetzt eine ganze Reihe Vorträge geben und der erste davon, habt ihr sicherlich alle im Programm gelesen, wird gehalten von Michael Christen. Er ist Search Engine Architect, er ist Maintainer von Yasi, einer Open Source Suchmaschinensoftware und jetzt eben auch von Suzy AI, ursprünglich als Expertensystem. Geplant jetzt ein Open Source Chatbot mit dem Ziel, ein digitaler Personal Assistant zu werden. Und der wird mit uns heute die Frage erörtern, wie funktioniert ChatGPT? Gibt es auch als Open Source?
Ja, vielen Dank für das rege Interesse hier. Warum mache ich das jetzt? Ich mache das schon seit den 90ern. Ich hatte im Informatikstudium mich auf Expertensysteme und automatische Beweise spezialisiert und das mit den Suchmaschinen kam halt später. Und jetzt ist es sehr schön, dass die Sache so spannend geworden ist, dass man sich wieder mit dieser Thematik beschäftigen darf. Und heute habe ich den Anspruch, dass wir alle verstehen, wie das funktioniert. Es ist nicht so ganz einfach. Ja, es gibt da drin Mathematik und ich möchte auch niemanden mit linearer Algebra zu sehr erschrecken. Mein Bedürfnis ist, dass ich das bildhaft erklären kann, dass wir es aber nicht so oberflächlich machen, dass man das verschweigen muss, dass es da Matrizen gibt und dass man damit rechnen kann und dass es im Prinzip nicht so schwierig ist, weil es auch nur Oberstufenmathematik ist. Ich habe hier zwei Vortragsteile. Der erste Teil geht um die Funktionsweise von Large Language Models und dann in der Ausprägung von Chat-Systemen. Und der zweite Teil geht über die Anwendungen, die ich mit freien Modellen machen kann. Und das Ganze möchte ich in Form einer Geschichte erzählen. Es gibt, wenn man diese Dinge verstehen will, gibt es immer Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Man muss wissen, was sind das für Details? Man muss immer weiter in die Details gehen. Es könnte man in einen Top-Down-Ansatz fahren und sagen, okay, wir gehen weiter rein, wir gehen weiter rein. Aber schöner würde ich es finden, das Ganze als Geschichte zu erzählen und in der Historie der Entwicklung zu erzählen. Deswegen ist der erste Teil eine Zeitreise über fast 120 Jahren. Und wenn ich das nochmal in 3 Jahren halte, dann sind es 120 Jahre. Und ich möchte gerne das an die Personen knüpfen, die entsprechende Forschungsfortschritte gemacht haben. Und über die Erlebnisse der Wissenschaftler, die dann Forschungsergebnisse haben, lernen wir dann auch mit, was die Voraussetzungen waren, um dann am Ende Large Language Models zu machen. Und dann schauen wir uns das im Detail an. Wie gesagt, es wird Mathe vorkommen, aber ich will keinen damit erschrecken, verschrecken. Wir machen das immer erst mit einem Bild, einem Symbolbild, und dann versuchen wir es zu verstehen. Man kann aber da auch weghören. Ja, und ich habe das Bedürfnis, das dann trotzdem alle verstanden haben. Die Zeitreise durch 120 Jahre beginnt mit Markov. Markov war ein russischer Mathematiker und er wollte eigentlich Geld an der Börse machen und hatte sich überlegt, kann ich das denn vorhersagen? Und hat versucht, Wahrscheinlichkeiten auszurechnen und sagte sich, wie kann ich denn feststellen, ja, gibt es irgendein Kriterium, ob jetzt nach einem Bullentag, also wo die Börse steigt, wieder der nächste Bullentag kommt? Er hat dafür so einen Übergangsgrafen gemacht. Er sagt sich, mit 90% Wahrscheinlichkeit kommt nach dem Bullentag noch ein Bullentag, aber mit 10% oder mit 8% geht es nach unten, ja, oder es stagniert. Dadurch entstehen diese Transaktionsgrafen. Er hat es auch probiert mit einer Wettervorhersage, folgt auf Sonnenschein, Regen und so weiter. Und einige Jahre später kam er auf die Idee, ein damals bekanntes literarisches Werk, das ich nicht aussprechen kann, so zu analysieren, dass er sich sagte, kann ich denn aufgrund der Buchstabenfolge in diesem Dokument eine Sprache lernen? Kann ich meine Wahrscheinlichkeitsgrafen an diesen Buchstaben ketten? Und ist es vielleicht möglich, ein angelerntes System zu präsentieren, das aus sich heraus wieder Sprache erzeugt? Ich sage, ich habe es gelernt von diesem Buch und das erzeuge ich dann, das tut sich dann wieder, um Bücher zu erzeugen. Er hat hiermit quasi das erste Sprachmodell produziert, hat die Idee textgenerierenden Sprachmodelle damit das erste Mal auch tatsächlich mit einer Systematik versehen. Shannon hat die Informationstheorie entwickelt und hat sich überlegt, wie man Informationen effizient übertragen kann. Dazu hat er ebenfalls Markov-Graphen benutzt und sagte, die Wahrscheinlichkeit, ein Wort oder ein Symbol zu übertragen, sollte dazu führen, dass man die Übertragungslänge länger oder kürzer macht. Ja, das bedeutet, man kann komprimiert Daten übertragen und das bedeutet ebenfalls, dass man weiß, dass eine bestimmte Informationsmenge, die in einem Dokument steckt, sich hinterher in einer entsprechenden Kürze eines Dokumentes ausdrückt. Interessanterweise ist die Eigenschaft, dass ein übertragenes Signal aussieht wie Zufall, ein Hinweis darauf, dass sehr viel Information drin steckt. Er hat sich ebenfalls mit der Textgenerierung beschäftigt, so wie das Markov gemacht hat. Und er hat diese Idee mitgebracht, dass elektronische Systeme lernen können. Ja, dass Systeme hinterher Wissen entwickeln über eine Systematik, die eigentlich nur zufällig aussieht, aber nicht zufällig ist. Dann haben wir das Perzeptron 1957 von Frank Rosenblatt. Wir sehen hier, wie er eine Kamera ausrichtet auf ein riesengroßes C, um halt zu versuchen, diese Buchstaben zu erkennen. Und er hat dabei diese Idee entwickelt, dass man neuronale Netze so macht, wie Neuronen im menschlichen Körper funktionieren. Dazu hat man dann dieses Bildnis erzeugt, wo man sagt, wir haben verschiedene Inputs. Diese Inputs sind die Punkte auf dem Bild, die multiplizieren wir mit Gewichten. Wir summieren all diese Produkte auf und dieses Signal sagt uns was. Das ist die einzige Idee dabei, wie neuronale Netze funktionieren. Es gibt die in verschiedener Gestalt, also es gibt sie in verschiedenen Schichten. Das ist dann ein tiefes Netzwerk mit versteckten Layern. Und wenn man das dann ausführt, dann multipliziert man die Eingänge hier in diesem Fall I1 bis I5 mit Gewichten W1 bis W5. Und diese Gewichten sind diese Kanten, die an den Graphen liegen, die zu den Ausgängen führen. Hier mit zwei Ausgängen. Eine typische Situation, wo man sagt, das Ding soll etwas entscheiden, ja oder nein oder Hund, Katze und so weiter. Wir multiplizieren jetzt hier diese Gewichte mit den Eingangswerten und die Eingangswerte sind bei Bildern dann quasi die Helligkeit des Bildpunktes. Ja. Man sieht schon hier, das Ganze sieht schon nach linearer Algebra aus. Die Gestalt von neuronalen Netzen wird in Matrizen ausgedrückt und die Matrizen haben die Gewichte als Wertinhalt. Wenn man sagt, was hat das neuronale Netz gelernt, dann ist es eine Matrix mit Gewichten. Nochmal eine sehr erschreckende Folie, bevor es schöner weitergeht. Es gibt diese Aktivierungsfunktion. Wir müssen uns eine davon anschauen, wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Ausgänge haben. Ja, und diese Ausgänge sagen ja oder nein oder es heißt Hund, Katze, Maus. Ja, wenn ich jetzt sage, ist eine Maus erkannt mit 70% Wahrscheinlichkeit, dann kommt die 70 nicht daher, dass dieses neuronale Netz an dieser Zahl wirklich 0,7 raustut, sondern es sind verschiedene Zahlen. Wenn man eine geschickte Wertungsfunktion macht, die diese Zahlen, die das neuronale Netz ausrechnet, nochmal umrechnet, dann kriegt man tatsächlich Prozente raus. Und das macht diese Softmax-Aktivierung. Wir haben jetzt hier in dem Beispiel in der Matrix oben jeweils einige Zahlen. Die Zahl oben links, da steht -1,76, aber die anderen sind alle minus unendlich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Fall oben links eintrifft, ist für die obere Zeile 1. Ja, Softmax angewendet auf die erste Zeile 1, oben links. In der zweiten Zeile haben wir zwei merkwürdige Zahlen, -3,3. Und -1,65, das sind auch keine Wahrscheinlichkeiten oder so. Wenden wir Softmax an, wissen wir, der erste Fall tritt ein mit 15% und der zweite Fall mit 84%. Das ist das, was wir sehr oft brauchen. Wir brauchen Wahrscheinlichkeiten für das Eintreffen von Ereignissen. Softmax rechnet uns das aus. Ein Philosophen, John Searle, der das Konzept des chinesischen Zimmers erzählt. Er wollte damit sagen, sollten wir ein KI-System entwickeln, das tatsächlich eine Leistung bringt, dann hat es kein Verständnis von dem, was es tut. In der Vergangenheit hat man auch gerne über Bewusstsein gesprochen. Es hat weder Verständnis noch Bewusstsein, weil er könnte in dem Raum sitzen, aber er hat kein Verständnis von dem, warum der Raum funktioniert. Also hat auch ein KI-System dieses Verständnis nicht. Das ist eine philosophische Debatte und ich teile sie nicht. Ja, das ist jetzt eine Meinung, weil der Irrtum ist, der Raum hat das Verständnis. Der Raum versteht. Der Operator, er muss das nicht haben. Und dieses chinesische Zimmer ist ein sehr gutes Beispiel und wir werden es später verwenden. Das ist ein sehr gutes Beispiel, was in so einem System passiert. Denn da sind irgendwelche Regeln vorhanden. Und es geht darum, diese Regeln zu finden. Geoffrey Hinton wird jetzt als Godfather of AI bezeichnet. Er hat damals 86 zwei wesentliche Merkmale von neuronalen Netzen gefunden, und zwar Backpropagation. Das bedeutet, die Art, wie wir dieses Netz anlernen, geschieht dadurch, dass wir den Fehler am Ausgang messen. Ja, wir sagen, wir schicken was durch das neuronale Netz durch, es macht nicht die Aufgabe richtig, es löst sie nicht richtig, aber wir können sagen, das kann man korrigieren. Korrigiere es dich ein bisschen. Ja, und dann verbessern sich die Gewichte in dem neuronalen Netz, das nennt man Backpropagation. Und Autoencoder ist repräsentiert durch dieses kleine neuronale Netz auf der rechten Seite. Man führt in dem neuronalen Netz, das ja verschiedene Gestalt und verschiedene Topologie haben kann, führt man eine Engstelle ein Bottleneck. Und durch dieses Bottleneck müssen die Signale durch. Das Lernverfahren muss da durch. Es muss es schaffen, seine Aufgabe zu lösen, obwohl es in der Mitte des Netzes ein Problem hat, die verschiedenen Zustände, die das Netz haben könnte, darzustellen. Und das zwingt das neurale Netz dazu, dass es abstrahiert. Das ist ein Mechanismus, wo man das neuronale Netz dazu bringt, ein Konzept zu finden und nicht nur einfach zu reagieren, sondern an dieser Engstelle ein Konzept zu präsentieren. Und die Idee des Verstehens. Ja? Wir können nur etwas verstehen, wenn wir ein Konzept bilden, und diese Engstellen führen dazu, dass man solche neuronalen Netze Autoencoder nennt. Und das ist ein Kernelement des Lernens. Dann haben wir hier Jürgen Schmidhuber, ein Professor, der einen Studenten hatte, Sepp Hochreiter, und der kam auf die lustige Idee, dass neuronale Netze nicht nur so von links nach rechts Signale durchleiten, sondern dass sie vielleicht Schleifen bilden könnten. Ja, man nimmt einen Ausgang und tut ihn wieder an einen Eingang. Und dann misst man, was das für Effekte hat. Und der Effekt ist, dass das neuronale Netz eine Erinnerung bekommt. Es bekommt eine Erinnerung zwischen zwei verschiedene Zustände. Es kann nicht nur einfach immer nur von einem Zustand in den nächsten transportieren, sondern es kann das davon abhängig machen, welchen Zustand es vorher verarbeitet hat. Ja, man hat dann sehr lange das verfeinert und dabei kamen die LSTMs raus. Das ist eine Leistung von Schmidhuber, die dann 20 Jahre lang als Referenzimplementierung angehalten hat. Das ist die Technik, die bis 2017 meiner Meinung nach vorherrschend war bei allem, was man an neuronalen Netzen, die Sprachverarbeitung gemacht haben, Bildverarbeitung gemacht haben. Das ist ein Meilenstein gewesen, aber es wurde abgelöst. Wir haben jetzt hier einen jungen Herrn namens Jan de Kuhn, der bahnbrechende Forschung gemacht hat bei der Bilderkennung. Und es gibt auch ein kleines Video ohne Ton. Er hat hier eine Kamera, da legt er dann ein Blatt drunter, sind handschriftliche Buchstaben drauf und juhu, es kann die Zahlen erkennen und schreibt sie unten drunter. Das ist damals, 98, sehr bemerkenswert gewesen. Und wie hat er das gemacht? Er hat die sogenannten Convolutional Networks erfunden. Das ist auch eine Autoencoder-ähnliche Konstruktion, wo man sagt, das neuronale Netz muss ein Konzept bilden, um Objekte zu erkennen, und diese Gestalt hervorzubringen, ist halt ganz wichtig. Jan de Kuhn ist heutzutage eine unglaublich wichtige Person in der KI, denn er wurde ich weiß nicht, waren 2015 oder kurze Zeit später, von Herrn Zuckerberg gebeten oder gefragt, ob er eine Forschungsgruppe, eine Abteilung gründen möchte bei Facebook, hieß es noch. Dann hat Jan den Punkt gesagt, das mache ich, aber nur, wenn alles, was wir produzieren, Open Source wird. Ja, das ist, das hat dann zu dieser Publikation von Llama geführt und Llama wird als Open Source in Zukunft publiziert, haben wir gehört. Dann haben wir hier Joshua Bengio und jetzt geht es wirklich ein bisschen ans Eingemachte, denn wir wissen, wir können Bilder verarbeiten, indem wir die Bildpunkte nehmen, ja, und die haben Werte, das sind Zahlen, die können wir in neuronale Netze reintun. Aber wenn wir jetzt Sprache verarbeiten wollen, dann haben wir keine Zahlen. Ja, wir müssen ja irgendwie das neuronale Netz vorne mit Werten bestücken. Die immer wenn man Klassen von Ereignissen hat, also auch wenn man jetzt ein kennt Hund, Katze, Maus, ja, das sind drei Klassen und man möchte sagen, wie mache ich denn jetzt den Ausgang, dann ist die entsprechende das entsprechende Encoding, dass man sagt, das ist eine One-Hot-Encoding. Man sagt, man wünscht sich, dass ein Ausgang 1 wird, alle anderen werden 0. Das ist die One-Hot-Encoding oder das Encoding. Bei Eingängen ist es genauso. Wenn man verschiedene Zustände hat, dann macht man den einen, den man bezeichnen will, 1 und die anderen 0. Das ist das One-Hot-Encoding, das man in neuronale Netze reintut. Wenn man jetzt Sprache hat, wie würde das Encoding aussehen? Das macht man so, dass man das Vokabular feststellt und sagt, wir haben jetzt hier einen Textkorpus, ja, eine bestimmte Menge von Texten und damit lassen wir einen Tokenizer drüber laufen. Das heißt, wir zerhacken den Text in kleine Stücke, das sind normalerweise Wörter, aber bei, sagen wir mal, Programmiercode oder so, kann es auch Klammern sein oder sonst was. Wir machen eine Menge von Tokens, von Textstücken, wo wir sagen, das ist eigentlich unser Vokabular einer Sprache, das wir verarbeiten. Und dann kommt eine Zahl raus, wie zum Beispiel, das sind 50.000 Token. Das ist eine typische Zahl. Vokabular hat 50.000 verschiedene einzelne Wörter oder Wortstücke, bei denen auch einzelne Buchstaben sein können. Und wenn wir jetzt einen Text in ein neuronales Netz reintun, dann kriegt das eine One-Hot-Encoding und der Vektor, der reinkommt, ist 50.000 breit, weil das Vokabular ist 50.000 Wörter. Diese besonders langen Dimensionen, das ist ja so ein Eingangsvektor, hat ja verschiedene Dimensionen, 50.000 verschiedene Zustände sind 50.000 Dimensionen, ist zu lang für die Praxis. Man braucht also eine andere Art der Darstellung. Und das sind die sogenannten Embeddings. In seiner Arbeit hier wurden es noch nicht so genannt, aber er spricht ja eigentlich von Embeddings. Und Embeddings übersetzen Token in einen Vektorraum. Wir machen mal ein kleines Beispiel mit einem traditionellen Vektorraum. Also wir stellen uns einen Würfel vor. Ja, wir stellen uns einen Würfel vor und innerhalb dieses Würfels tun wir ein Wort rein. Ja, wir sagen einfach, wir haben das Wort Linux. Und dieses Wort Linux bekommt irgendwie eine Ecke in diesem Würfel. Ja, wir tun das hier in die Ecke in den Würfel rein. Und jetzt nehmen wir ein anderes Wort und nehmen, sagen wir mal, Ubuntu. Und sagen wir, es wäre doch schön, wenn wir feststellen können, dass diese beiden Wörter was miteinander zu tun haben, indem sie eine räumliche Nähe in diesem Würfel haben. Ja, wir tun sie nah beieinander. Ja, und die anderen Distributionen tun wir auch alle irgendwie in die gleiche Ecke. So ein bisschen bilden die ihren eigenen Klumpen. Und das bedeutet, wenn ich diese Embeddings geschickt mache, dann liegen Wörter, die eine gleiche, ähnliche Bedeutung haben, auch nah beieinander. Ein Käsekuchen würde auf einer ganz anderen Ecke liegen. Ja? Die Frage ist, wie kriegen wir solche Embeddings? In der Praxis sieht es so aus, dass diese Embeddings dann nicht drei Dimensionen haben, sondern viel mehr. Hunderte, Tausende von Dimensionen sind auch noch hochdimensional, bilden aber Konzepte ab. Wir können also jetzt Wörter so darstellen, dass sie eine Semantik abbilden in einem Vektorraum. Ja? Wer mit dem Wort Vektorraum ein bisschen auf Kriegsfuß steht, denkt sich einfach, es ist ein Wort in einem Würfel, der hat nur eben nicht drei Dimensionen, sondern viel mehr. Ja, wir sehen jetzt hier vorne rechts auf dem Bild wieder Geoffrey hinten. Autoencoder erfunden hat und Backpropagation. der hat hier auf diesem Bild links den jungen Herrn hier, ist Ilya Sutskever. Der wird dann später, es ist einer seiner Schüler, und er wird dann später zu Google Brain gehen. Und irgendwann kriegt er dann eine E-Mail von Elon Musk zu einer Einladung von einem Abendessen. Und bei diesem Abendessen wurde OpenAI gegründet. Und bei OpenAI hat Ilya Sutskever dann wahrscheinlich maßgeblich an der Architektur von ChatGPT gearbeitet. Er hat vorher im Bereich Convolutional Netzwerke hier auch hervorragende Veröffentlichungen gemacht, die überall zitiert werden. Das geht um sehr viele technische Details, die ich jetzt hier wirklich nicht erwähnen sollte. Aber ich habe ja hier, wie man sieht, überall die Links reingetan. Und nach dem Vortrag veröffentliche ich diese Folien auch über die Social-Media-Kanäle. Also ich blende das nochmal ein. Wer die Folien haben will und will alles nachlesen, kann das dann später tun. Es ist eine sehr spannende Geschichte, wie alles hier zusammenhängt mit den Personen. Dann haben wir hier wieder so eine erschreckende Folie, auch von Bengio, der das Embedding erfunden hat. Der hat das erste Mal den Attention-Mechanismus beschrieben. Beim Kontext. Im Kontext einer Encoder-Decoder-Konstruktion. Da muss ich mich schon verschlucken. Jetzt wird es kompliziert. Encoder, Decoder. Also man stellte sich vor, man möchte einen Text übersetzen. Ja? Man möchte eine textübersetzende Maschine machen. Die Eingabe auf der einen Seite links, der Encoder bekommt englische Sprache. Der Decoder auf der rechten Seite bekommt deutsche Sprache. Und jetzt wollen wir, dass der Encoder den Decoder so beeinflusst, dass er das Konzept versteht, wie die Begrifflichkeiten zusammenhängen, sodass er dann deutsche Sprache ausspucken kann. Das macht man, indem man das Textverständnis mit RNNs ausdrückt. Also hier unten in diesen roten Kästen, da sind die LSTMs von Schmidhuber. Ja, die erzeugen ein Textverständnis, indem sie die Aufeinanderfolge von Tokens, die jetzt mit Embeddings ausgedrückt werden, anlernen und verstehen die innere Struktur von Texten an dieser Stelle. Jetzt möchte man, dass diese Eigenschaft, die man über die englische Sprache lernt, sich ausübt auf den Produzenten, der deutsche Sprache produziert. Und das macht man, indem man so eine Matrix baut, wo man sagt, in dieser Matrix sagt man, ein Text mit einem Wort an dieser Stelle hat einen Bezug zu einem Wort in einer anderen Sprache an einer anderen Stelle. Ja, und die vielfältigen Arten der Übergänge, wie die miteinander zusammenhängen können, liegen in dieser Tabelle drin. Ja, hier dieser blaue Kasten. Das hier ist jetzt nur so ein Strukturbild, das sehr vereinfacht ist. Diese Dinge liegen mehrfach übereinander und können dann ganz viele Aspekte betrachten. Man hat dann festgestellt, dass dieser Encoder, dass diese Struktur hier, dass das erstmal überhaupt, dieser Attention-Mechanismus, dass das überhaupt möglich macht, dass man Übersetzungen machen kann. Ja, diesen Bezug herstellen, das ist der Attention-Mechanismus. Und im nächsten Schritt hat man festgestellt, dass dieser Attention-Mechanismus ausreichend ist, um die RNNs auf der Erzeugerebene zu ersetzen. Das heißt, man hat jetzt hier nur noch Attention-Mechanismen in dieser Encoder-Decoder-Struktur. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Wir werden das ganz im Detail beleuchten. Jetzt sind wir hier bei diesem Bild angekommen, das vielleicht einige von euch schon sehr oft gesehen haben. Und ich habe euch immer gefragt, wie kann das sein? Ich verstehe das nicht. Kann mir das mal jemand verständlich machen? Wir hatten hier eben den Fall, dass wir sagen, diese RNNs, ja, die wir jetzt verbunden haben mit einem Attention-Mechanismus, kann man ersetzen, ebenfalls durch einen Attention-Mechanismus. Das heißt, Attention ist alles, was man überhaupt noch braucht, um das zu machen. Das spiegelt sich wieder in diesem Titel der Publikation, Attention is all you need. Man braucht diese ganzen komplexen RNNs nicht mehr. Der Attention-Mechanismus ist ausreichend, um die Decoder, Encoder, Konstruktion aufzubauen. Wir werden das verstehen. Wir werden das verstehen. Ja? Das hat hier, dieses Bild hier auf der rechten Seite habe ich schon gezeigt. Ne? Diese Teile hier unten, ja, da steht Multi-Head Attention. Das ist das, was in der Strukturbild rechts zu sehen ist. Und dann ist oben ein Feed-Forward-Netz und rechts nochmal ein Multi-Head Attention. Ja, das ist also oben ein Cross-Attention, unten sind die Self-Attention. Keine Panik, wir werden darauf nochmal zurückkommen und das verstehen. Wenn man jetzt GPT-1 bauen will, ja, dann, wenn man einen texterzeugenden Mechanismus haben will, dann möchte man ja keine Übersetzung machen. Man möchte nicht vom englischen Text auf einen deutschen Text kommen, sondern man will einfach nur Text erzeugen. Das ist eigentlich eine wilde Idee, warum sollte man das tun wollen? Ja, aber das bedeutet auch, dass man in dieser Konstruktion all die Elemente weglassen kann, die eigentlich den als Encoder den Decoder mitteilen, nach welchen Regeln er sich richten soll. Ja, das bedeutet, ich lasse den linken Teil weg und im GPT-1-Paper ist das rechte Schaubild dann die vereinfachte Darstellung von diesem Transformer. Das Transformer-Bild in der Mitte wird zwar immer herausgezogen, aber es wird jetzt einfacher. Wir lassen Teile davon weg. Wenn wir verstehen, wie GPT funktioniert, dann haben wir nur einen kleineren Teil zu betrachten. Wir werden da sehr weit ins Detail reingehen. Zunächst einmal der Tokenizer, von dem ich gesprochen habe. Es gibt da eine Webseite bei OpenAI, da kann man einfach einen Text reintun und sich was tokenisieren lassen. Da habe ich einfach mal den Chemnitzer Linux-Tagen einen Text von der Frontseite genommen und da steht: Die Chemnitzer Linux-Tage leben vor allem von der persönlichen Atmosphäre und dem direkten Kontakt zu vielen Linux-Fans. Ja, und die Tokens sieht man hier als diese farblich hinterlegten Teile. Ne? Die ist ein Token. Chem ist ein Token. Ist ein Token. Und so weiter. Also es ist eigentlich nicht unbedingt schön, ja, aber so funktioniert es halt. Wir sehen unten drunter hier den Vektor, ja, da kommt ein Vektor raus, das sind noch keine Embeddings, sondern das sind einfach die Identifier, das ist, wenn ich hier Tokens alle untereinander in eine Liste schreibe und sie durchnummeriere, ist die Nummer des Tokens. Ja. Und diese Tokens, die gebe ich jetzt unten in den Decoder des Transformers. Das Interessante ist, diese Transformer werden ja angelernt. Man lernt sie mit einem Ergebnis an und über Backpropagation tun sie dann ihre Gewichte so lange verändern, bis sie ebenfalls in der Lage sind, dieses Ergebnis zu liefern. Sie sind das nicht von Anfang an, aber sind in der Lage, das zu liefern. Bei den Decodern sagt man, es muss im Prinzip das Gleiche rauskommen, wie ich reintue. Nicht ganz, weil es soll ja ein weiteres Wort produzieren. Es sind ja wortproduzierende Objekte. Ja. Und interessanterweise fängt das so an, dass bestimmte Token-Strings immer mit einem Start-Token anfangen sollen. Und ich habe hier aus dem Source-Code ausgelesen von GPT-2, das ist veröffentlicht, ist ja Open Source, wie das denn heißt. Und interessanterweise sind die End-of-String-Token und Beginning-of-String-Token gleichlautend. Die heißen beide End-of-Text. Ein bisschen irritierend für einen Start-Token, dass es End-of-Text heißt, aber das ist halt so, die tun das rotierend rein. Wir tun also hier den Token, die Tokenmenge End-of-Text, die Chemnitzer Linux-Tage, unten in den Transformer rein und oben kriegen wir Tokens raus, ohne das Start-Token, alles nach links, eine Position verschoben und ein Token mehr. Leben. Leben ist das nächste Wort. Ja. Damit wird das Ding angelernt. Es gibt immer so schöne, also vielleicht merkt ihr, ich tue die erschreckenden Dinge immer etwas später einblenden. In diesen Papers werden immer so die Eigenschaften der Transformer-Modelle präsentiert und ich möchte auch gerne hier das Verständnis davon vermitteln, was denn da drin steht. Ja, wir haben jetzt hier diesen blauen Teil, ja, davon gibt es mehrere, die sind hintereinander gestapelt, die werden sequenziell durchlaufen. Ja, diese Schleife ist nicht explizit angeschrieben, aber die Ausgabe von diesem blauen Teil wird wieder in den Anfang zurückgespielt. Das macht man in diesem Fall 12 Mal. Ja? Das ist diese N-Layers-Zahl. Das heißt, 12 Mal sind diese Layer übereinander gestapelt, bevor dann eine Ausgabe kommt. Es wird immer wieder werden neue Konzepte gebildet und diese Konzepte werden wieder in den nächsten reingeschaufelt. Dann haben wir hier diese pinken Zahlen, N-Heads und D-Head. Ja, das sind Attribute, die stecken hier unten drin in diesem Multi-Head Self-Attention. Wir werden sehen, was das sein wird. So, jetzt geht's los. Was machen wir als erstes? Wir haben gelernt, man übersetzt die One-Hot, das One-Hot-Encoding der Tokens in Embeddings. Das ist jetzt hier der erste Schritt. Ja, das Wort Linux, wo ich jetzt mal beispielhaft rausnehmen. Das hat die Token-ID 14.677. Das bedeutet, wir haben jetzt hier, und das Vokabular ist ungefähr 50.000 Wörter in diesem Vokabular drin. Dann beginnen wir dann mit einem One-Hot-Vektor, bei dem alle Zahlen 0 sind, nur 1 ist 1. Nämlich das an der Position 14.677. Ja. Dieser graue Kasten ist jetzt ein kleines neuronales Netz, nur 2 Layer. Das berechnet das Embedding. Und raus kommt ein neuer Vektor und das ist die Modellbreite. Das ist bei dem GPT Max, das ist aber nicht das größte Modell, hat das eine Breite von 15.036 Dimensionen. Also anstatt 50.000 Zahlen habe ich jetzt nur noch 1500 Zahlen, die in einem Vektor drin stecken. Jetzt kann man sich fragen, woher weiß der das denn, wie er das abbildet? Ja, der, wenn vorne tue ich an einer Stelle eine 1 rein, und hinten kommen 1500 Zahlen raus, die sind alle durcheinander gewürfelt. Woher wissen die das? Das entsteht dadurch, dass das Ganze angelernt ist. Diese Embedding-Berechnung wird mit dem neuronalen Netz komplett mit angerechnet. Und nun haben wir hier eine Matrix, nicht erschrecken. Ja, diese gelben Kästen symbolisieren eine Matrix. Jede Zeile ist ein Token, hat die Embedding-Breite und es sind so viele Zeilen drin, in dieser Tabelle, wie die Kontextlänge ist. So viele Token, wie ich reingetan habe, hintereinander sind, definieren komplett diese Matrix. Noch ist keiner rausgelaufen, das finde ich ganz gut. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt was ganz Fürchterliches. Man könnte es auch auslassen, damit es niemanden irritiert, das Positional Encoding. Das neuronale Netz muss wissen, an welcher Position sich diese Embeddings befinden. Und das macht man, indem man einfach eine Matrix drauf addiert, die vorbelegte Variablen hat. Diese vorbelegten Variablen werden hier mit trigonometrischen Funktionen berechnet. Man stellt sich das so vor, dass wenn wir jetzt uns wieder diesen dreidimensionellen Würfel haben, wo das Wort Linux irgendwie in der Ecke steht, wenn das Wort Linux immer weiter nach hinten im Text stehen würde für das Encoding, dann schüttle ich das etwas weiter von der Stelle weg. Das macht dieses Positional Encoding. Es tut es in kleinen Maßen um die Position, wo es normalerweise berechnet würde, wegbewegen. Ja, und dadurch, dass ich es wegbewege, weiß das neuronale Netz, steht nicht mehr vorne, sondern steht weiter hinten. Das macht das Positional Encoding. Wirkt schräg. Muss man sich jetzt auch nicht merken, dass da diese Formeln stehen. Das Idee ist hinterher, wir haben eine Encoded Representation, wo jeder Eintrag eine Embedding ist, das das Wort repräsentiert und dessen Position. Ja, einfach eine Matrix. Jetzt haben wir hier eine weitere Zahl, D-Model. Ja? Dieses D-Model. Das ist auch wieder, damit wir lernen, was das bedeutet, wenn wir da diese Attribute eines Modells sehen. D-Model ist die Breite des Embeddings. Ja? Das ist alles. Und dann haben wir N-Params, das ist die Anzahl der angelernten Parameter, da haben wir natürlich noch mehr, aber hier links die Embedding-Berechnung ist ein Teil davon. Okay, jetzt haben wir ja so eine End-to-End-Betrachtung. Ja, wir wissen, vorne kommt in den Transformer, oder des Transformers kommt das Start-Token und dann ein paar weitere Token. Und vorhersagen will ich genau eins. Das heißt, am Ende kommt so eine Encoded Representation raus. Ja, ich tue jetzt irgendwas mit dieser Matrix machen. Am Ende kommt wieder eine Matrix raus und mich interessiert nur das Letzte. Ja, denn die davor kenne ich ja. Ja, mich würden die Vektoren davor auch interessieren, während ich das Netz trainiere. Aber wenn ich es nur ausführe, interessiere ich mich ausschließlich für den letzten Token in dieser Matrix. Jetzt gibt es diese kleine Raute auf der rechten Seite, bevor ich wieder eine One-Hot-Encoding habe, die mir wieder angibt, welche Position aus der Tokenliste ich da rausfische. Das ist das Reverse-Embedding. Das ist aber nicht eine Umkehrfunktion meiner Embedding-Berechnung, denn diese Encoded Representation, die ich ganz am Ende habe, haben eine ganz andere Gestalt als die, die ich vorne reingetan habe. Ja, das sind nicht die gleichen Embeddings. Das ist eine andere. Und auch dieses Netz wird angelernt. Ja? Und irgendwas passiert jetzt dazwischen. Irgendwas passiert dazwischen, dass das neuronale Netz das Konzept lernt, dass das Wort Leben hinten rauskommt als Vervollständigung dieses Satzes. Das ist unser chinesisches Zimmer. Also so versuche ich mir das vorzustellen. Da sind irgendwelche Anleitungen drin. Da sind Anleitungen drin, die ich versuche mir zu berechnen. Das sind ja Berechnungen. Also die werden produziert, indem sie den Kontext verstehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Diese chinesischen Zimmer sind sowas wie magische Notizbücher. Diese magischen Notizbücher sagen, ich weiß einen Zusammenhang. Ich weiß einen Zusammenhang. Dieses Wort hier vorne hat was mit dem da hinten zu tun. Ja, aufgrund einer bestimmten Sache. Das bezieht sich, das ist einfach Grammatik. Oder es hat einen systematischen Bezug. Oder es hat irgendwelche andere Arten von Bezügen. Und dann sage ich, okay, ich nehme noch so eine Schablone dazu. Ich habe zwar das Buch, das sagt jetzt, ich weiß, dass es da einen Zusammenhang gibt. Aber dann nehme ich auch eine Regel, die mir sagt, wie ich die neue Encoded Representation jetzt produziere. Ja, das ist diese mit den blauen Punkten, ist dann auch eine anlernbare Matrix. Da sind einfach Zahlen drin, die bei der Backpropagation berechnet werden. Diese rechnen mir aus, oder sagen wir es wie so eine Schablone, ich sage, das da nimmst du und das da nimmst du und diese Regel nimmst du. Das wird dann ausgeführt und wird dann durch eine Matrixmultiplikation führt das dann dazu, dass eine neue Encoded Representation rauskommt. Aber das ist uns noch nicht detailliert genug. Ja, also wir haben verschiedene Aspekte. Man kann ja bestimmte Aspekte von Bedeutungen haben. Das heißt, wir machen das mehrfach. Wir haben mehrere dieser magischen Bücher, die bestimmte Beziehungen zueinander ausdrücken können. Und deren Eigenschaften werden dann hinterher wieder gewichtet. Es gibt ja so eine Wichtungsmatrix, die sagt, okay, dieser Aspekt ist wichtiger als der andere und so weiter. Die kann man auch wiederum anlernen. Wir müssen doch irgendwann lernen, was Attention bedeutet. Wir haben dieses fürchterliche Wort Scaled.ProductAttention. Man nimmt die Matrix Q, multipliziert sie mit der transponierten Matrix K, dividiert sie durch eine Konstante, macht den Softmax davon und multipliziert sie wieder mit einer Matrix V. Was kann das schon bedeuten? Also, und warum heißt das eigentlich Scaled.ProductAttention? Also wir machen ja hier, die Sterne sind Matrixmultiplikation. Wenn wir uns jetzt vorstellen, Q und K, ja, sind Wortlisten. Die Zeilen in diesen Wortlisten sind Embeddings. In jeder Zeile befindet sich ein Embedding. Und die Zeilen untereinander sind die Abfolge der Tokens in einem Text. Und K ist das ebenfalls. Dann gibt es die Eigenschaft, dass wenn man ein Skalarprodukt bildet, dass man weiß, wie weit die Punkte in einem mehrdimensionalen Raum voneinander sind. Ja? Mit anderen Worten, ich stelle fest, wie ähnlich ist das? Gibt es einen Bezug? Ja, zwei Wörter, die nahezu übereinander liegen, haben eine Distanz voneinander, die in Richtung 1 geht. Und Wörter, die an ganz anderen Ecken sind, die sind mehrdimensional, orthogonal. Das Ergebnis ist 0, sie haben keinen Bezug. Ja, wenn ich jetzt die K-Matrix nehme und die Q-Matrix nehme, dann sind das zwei Texte und ich will einfach sagen, hat das Wort Nummer 1 in dem ersten Text einen Bezug zu Wort Nummer 1 im zweiten Text? Ja oder nein? Wie stark? Und dann? Auch mit dem zweiten Wort im zweiten Text und dem dritten Wort im dritten Text. Und dann mache ich das mit dem zweiten Wort im ersten Text, mit dem ersten Wort im zweiten Text und so weiter. Das heißt, am Ende bekomme ich so eine Matrix raus, die mir genau sagt, dieses Wort hat einen Bezug zu diesem anderen Wort und das geht, weil ich bei Embeddings benutze, die Bedeutung ausdrücken. Das heißt, wenn ich die Matrix K transponiere und sie multipliziere mit K, dann hat die Matrixmultiplikation genau den Effekt der des Skalarproduktes auszurechnen. Das bedeutet, es kommt dabei eine Matrix raus, die mir sagt, Wörter hier und dort haben was miteinander zu tun. Das heißt, der linke Teil dieser Formel ist einfach ein Term, der mir Bedeutung zwischen zwei Wörtern ausdrückt, zwischen zwei Texten ausdrückt. Dann habe ich noch die Matrix V, die wiederum eine neuer Text ist. Ja, diese Matrix, die mir diesen Beziehungen ausdrückt, ist jetzt eine Regelmenge und sagt, ich habe bestimmte Eigenschaften zwischen bestimmten Texten und die bestimmt jetzt, was ich mit der Textmatrix V mache. Ja? Nicht erschrecken, das ist wirklich die komplizierteste Folie im ganzen Vortrag, danach wird es wieder besser. Ja, denn wir haben jetzt hier den Single-Head von einer Multi-Head-Attention. Ja, wir nehmen jetzt die gleiche Formel. Diese Formel hat die Eigenschaft, Bezüge zwischen Texten herzustellen und sie auf einen neuen Text anzuwenden. Das ist Attention. Bezüge zwischen zwei Texten ausdrücken und auf eine neue anwenden. Nur habe ich noch keine Qualität ausgedrückt. Ich habe nicht ausgedrückt, in welchem Maße möchte ich das denn tatsächlich tun, sondern diese Eigenschaft, das wird nur ausgedrückt, dass es diese Möglichkeit gibt, aber möchte ich das auch tun? Und das sind diese Wertematrixen, WQ, WK und WV, die sagen, ich möchte tatsächlich diese Eigenschaft nutzen. Ja, da sind dann wieder Attribute drin, die mir das sagen. Und diese Multi-Head-Attention bedeutet quasi, dass ich hier auf dieser linken Seite, diese linke Seite hier, übernächste Folie, denn bei Self-Attention sind alle Matrizen Q, K und V mit dem gleichen Wert gefüllt. Das ist die Encoded Representation der letzten Generation. Alle drei sind gleich, denn ich habe Self-Attention. Ich möchte immer nur den Bezug von meinem Text zu meinem gleichen Text herstellen und auf meinen eigenen Text anwenden. Ja, wir haben zwar das Konzept, das komplex wirkt, aber hinterher wird es immer einfacher, weil wir können ja viele Dinge gleichsetzen. Ja, es wirkt so merkwürdig. Man muss das sich zweimal angucken. Das machen wir jetzt nicht ganz zweimal, aber wie auch immer. Das hier auf der linken Seite, das ist unser magisches Notizbuch. Ja, das sagt uns, es gibt da Eigenschaften im Text, die solltest du hier angucken. Und die rechte Seite sagt nur, das wende ich jetzt an. Jetzt haben wir diese, siehst du ja, Multi-Head-Attention. Ich habe jetzt hier in der Mitte unser chinesisches Zimmer weggelassen. Das ist der Inhalt unseres chinesischen Zimmers. Es sind diese Attentions. Wenn ich mehrere habe, ist es Multi-Head-Attention. Dazu gibt es wieder diese Zusammenfassungsmatrix, die sagt, okay, diese Zusammenhänge, die hast du jetzt da erfasst, aber ich möchte nur einen bestimmten Aspekt davon haben. Das macht dieser Head. Und natürlich ist das nicht ausreichend für ein großes neuronales Netz. Da habe ich viel mehr von. Und zwar mehrere hintereinander. Ja, bei GPT-3 sind es 96 Layer. Ja, 96 Mal kommt so ein Attention Head hintereinander. Und die Breite eines Attention Heads ist dort 128. Die Höhe dieser Liste der Attention Heads ist 128 bei GPT-3. Das sind sehr viele. Und zwischen jeder Ebene entwickelt das Modell ein Konzept. Ganz vorne ist es noch eine Wortliste. Schon nach dem ersten Schritt ist es eine Konzeptdarstellung, es sind keine Wörter mehr. Und das ist die Stelle, wo manche Wissenschaftler auch sagen, wir wissen ja gar nicht, was das Netz tut. Denn das ist so. Wir haben hier bestimmte Konzepte, die in Autoencoder-Manie angelernt werden. Sie müssen an dieser Stelle eine Konzeptbildung machen. Jedes Mal, wenn etwas rauskommt, ist es wieder diese Matrix, auf der sich ein Konzept befinden muss. Und das bedeutet, dieses Netz muss wirklich Bedeutung lernen. Und that's it. Also wir gucken uns das, man muss sich sowas immer zweimal angucken. Wir schauen jetzt nochmal hier genau, was passiert ist. Also das ist jetzt der Transformer, der so kompliziert aussah. Ja, und da haben wir hier Multi-Head-Attention steht in der Mitte. Multi-Head-Attention steht in der Mitte. Da haben wir die Eingänge V und K. Die werden besetzt zu gleichen Teilen vom Encoder. Und Q kommt aus der Ebene des Self-Attention vom Decoder hinein. Jetzt machen wir aber Folgendes. Wir brauchen den Encoder nicht. Und das sind unsere magischen Bücher da oben drin. Jetzt streichen wir den Encoder. Ja, den benutzen wir ja gar nicht bei GPT. Dadurch ist dieser Attention, Multi-Head Attention in der Mitte, sinnlos, produziert nichts, ja, auch weg. Da unten ist unsere fürchterliche Formelsammlung, in dieser einen Formel drin. Ist diese, genau das, was da steht, repräsentiert das, was auf dem letzten Schaubild war mit diesen vielen Attention Heads. Und im Paper von Attention is all you need wird auch noch diese Darstellung bemüht. Also so wird das da beschrieben. Das sind diese Attention Heads und das wird immer wieder wiederholt. Hier steht N mal. Das ist dann eben bei GPT-3 96 mal. Und wird halt so dargestellt, in dieser verkürzten Form dargestellt. Es ist gar nicht so kompliziert. Ja, es sind diese merkwürdigen Attention-Matrix-Multiplikationen, das ist alles, was da drin steckt. Ja, und was steckt man jetzt rein? Sehr viele Texte. Also die Trainingsdaten, die man da reintut, führen halt dazu, dass diese Konzepte gebildet werden. Das hier ist jetzt ein Schaubild von dem der Datenmenge, sogenannte The Pile. Ja, das steckt in dem Aliuta AI-Modell drin und vielen anderen nimmt man den gleichen Datensatz. Da sieht man ist zum Beispiel hier unten rechts, der kleine Kasten unten rechts, die Wikipedia. Das sind, glaube ich, die 20 größten Wikipedias. Und es wird auch genau aufgelistet, wie oft, also Epoche, ja, gibt es noch die Spalte Epoche, die sagt, wie oft tue ich denn die gesamte Menge überhaupt in den Lernprozess rein, manche nur einmal, manche mehrfach, also eine Gewichtung dieser verschiedenen Anteile. Und aus diesen Texten nehme ich jeweils immer nur dieses eine Stück, das so breit ist, wie das Kontextfenster ist des Modells und sage dem Modell, wenn du jetzt was ausrechnest, muss das gleiche wieder rauskommen, nur um eine Stelle verschoben. Ja, kommt nicht raus, ich verändere deine Gewichte. Und diese Stücke, die nehme ich aus diesen Datenmengen raus und sie immer wieder rein, tue sie immer wieder rein, immer wieder rein. Und das neuronale Netz lernt dann Konzepte. Aber es kann nur Texte produzieren, es kann nicht Fragen beantworten. Und das ist das Instruct-Training. Das ist jetzt direkt von der Webseite von OpenAI raufkopiert. Da ist der relevante Teil genau der hier. Also zeigen dort, wie sie die Completion API bedienen. Und die Completion API ist nicht Fragen beantworten, sondern es ist nur Texte vervollständigen. Aber der Text, der hier vervollständigt werden soll, fängt mit Q-Doppelpunkt an. Q-Doppelpunkt, what is human life expectancy in the United States? Und dann kommt neue Zeile. A-Doppelpunkt, human life expectancy in the United States ist 78 years. Nochmal neue Zeile. Q-Doppelpunkt. What is the meaning of life? Ja, und hier wird ein Frage-Antwort-Spiel vorgespielt mit einem Beispiel. Und das Ergebnis ist dann eben, ist jetzt ein bisschen verdeckt, meaning of life ist 42. Weiß auch gar nicht, warum ChatGPT das tatsächlich, ist nicht ChatGPT, warum die alte GPT-3, nicht Chat, nur GPT-3, tatsächlich diese Antwort produziert, aber ich glaube, das war nur ein lustiges Beispiel. Die Idee ist hier, der Transformer kann eigentlich gar keine Fragen beantworten, aber man kann ihn dazu bringen, dass er glaubt, dass die Textvervollständigung so sein soll, dass wenn da Fragen, Antworten, Spiele sind, dass er das Spiel weitertreibt. Und deswegen dieser Formalismus, Q-Doppelpunkt, A-Doppelpunkt, Q-Doppelpunkt. Man muss das nur vorspielen und die Textvervollständigung macht das dann so. Sie sagt, dieses Spiel spiele ich weiter. Das nennt man dann ein One-Shot. Es gibt dann auch Few-Shot, Multi-Shot Instructions. Die Texte sehen dann so aus, dass ich dann, man kann auch, es muss nicht A-Doppelpunkt sein, sondern man macht einfach eckige Klammer auf, human, ja, eckige Klammer zu. Man macht dann ganz viele von diesen Fragen Antworten und das Sprachmodell imitiert diese Art, Texte zu vervollständigen und liefert dann eine Antwort, obwohl es einfach nur Texte produzieren soll. Aber es imitiert die Art einfach nur dadurch, dass ich ein Beispiel gegeben habe. Und die Forschung lief dann 2 Jahre lang, bei der man festgestellt hat, dass es unglaublich gut lernen kann. Und zwar auch dann, wenn ich das zur, hier sind noch weitere Beispiele, gehe ich mal drüber weg. Es kann auch unheimlich gut lernen, wenn ich diese Trainingsdatenmenge erweitere durch so einen Fragen-Antwort-Katalog, dass ich ebenfalls da reinschicke. Ja, es kommt jetzt nur darauf an, wie geschickt ich diese Fragen-Antworten-Kataloge mache. Und es gab dann ein Paper von OpenAI im März 2022, Aligning Language Models to Follow Instructions. Das ist wirklich bahnbrechend. Es wird genau untersucht, wie man das macht, dass man Instructions in ein Sprachmodell reintut und dann kommt ein neues Sprachmodell heraus, ein Instruct-trainiertes Sprachmodell, das Fragen beantworten kann. Also macht Pre-Training, ist der Schritt, das Sprachmodell überhaupt zu erzeugen. Supervised Fine-Tuning ist dann der Schritt, dass man nochmal neue Texte reintut mit vorpräparierten Fragen-Antworten spielen. Man zeigt ihm einfach, wie das aussieht. Und dann kommt das Reinforcement Learning. Man lässt dann das System Fragen tatsächlich beantworten und einen Menschen bewerten, wie gut oder wie schlecht das war. Und bestraft das System dafür, wenn es schlecht ist und sagt dann, tu deine Gewichte wieder ändern. Das war nicht gut, das will ich nicht wieder sehen. Ja? Das ist das sogenannte Alignment und man kann natürlich da auch sehr viel politische und soziologische Themen mit einbringen. Man kann hier genau sagen, wie muss deine Welt aussehen? Ich bestrafe dich für die falsche Antwort, ich belohne dich für die richtige Antwort. Also muss man vorher wissen, was sind denn richtige und falsche Antworten. Alignment. Und dann kam im November 22 ChatGPT. Tja, dann Open Source nach ChatGPT, das war jetzt ein hartes Stück, glaube ich. Jetzt wird es etwas leichter. Ja, will ich sowas selber machen? Ja, was brauche ich dafür? Ich brauche solche Grafikkarten, die mir diese Matrix-Multiplikation wirklich schnell machen können. Und da ist eben Nvidia, man sieht es auch im Börsenkurs, der einzige Hersteller, der sowas liefert, bis auf ein paar Nischen, sind es diese A100-Grafikkarten. Auch wenn man Papers liest und da drin steht, wie aufwendig war das, dann heißt das 800 Stunden auf einer A100 oder sowas steht dann da drauf. Und die Dinger kosten 10.000 Euro. Steckt man das in so eine Kiste rein, kostet dieser Klumpen links 100.000 Euro. Haben wir alle. Die Software ist auch, es gibt da nichts Geheimes oder so. Das ist die CUDA-Software, die auf den Grafikkarten läuft. Und dann ist alles das, was jetzt Matrix-Multiplikation und diese ganzen KI-Module macht, TensorFlow und PyTorch. TensorFlow von Google und PyTorch kam von Meta, beziehungsweise ist jetzt in der Open Source Foundation, glaube ich. Nee, Linux Foundation. Linux Foundation hat PyTorch. Aber es wurde entwickelt bei Meta. Und wenn man jetzt Beispiele sieht, sieht sich auf Hugging Face Beispiele an, wie bringe ich das in Betrieb? Und stehen dann 3 Zeilen PyTorch Code oder so. Tja, nachdem dann ChatGPT draußen war, direkt im nächsten Monat haben hier verschiedene Universitäten sich zusammengetan und haben gesagt, der Schlüssel, um diese Chatmodelle zu machen, ist doch diese Instruct-Datenmenge. Die hat OpenAI nicht veröffentlicht. Alles ist da dran offen. Die Papers, Veröffentlichung ist da, es gibt Software, es gibt alles Mögliche. Das Modell ist teuer zu berechnen, das ist nicht veröffentlicht worden. Und die Instruct-Datenmenge ist auch sehr teuer, denn da hat man ein Unternehmen für engagiert, das in monatelanger Arbeit die moderiert hat. Ja, was machen wir? Wir machen Reverse Engineering, ja, tun verschiedene Fragen in ChatGPT hinein und lassen es uns ein Frage-Antwort-Spiel produzieren. Ja, diese Self-Instruct-Datenmenge lag dann auch schon nach einem Monat vor, so dass man mit anderen Sprachmodellen dann tatsächlich ein Instruct-Feintuning machen konnte. Dann kam im Februar eine Veröffentlichung von Meta, Llama Open and Efficient Foundation Language Models. Da hat man im Prinzip angekündigt, dass man an einem eigenen Sprachmodell arbeitet und wie weit man damit ist und was es kann. Und es dürfen auch Wissenschaftler benutzen, wenn sie da einen Antrag stellen. Sie haben es nicht direkt veröffentlicht, sondern sie haben es nur auf Anfrage weitergegeben mit dem Deckel drauf, aber bitte nicht weitergeben. Und es gab zwar für die Software, die damit arbeiten, ein Repository auf GitHub. Da kam dann dieser Pull-Request. Da hat jemand, der vorher überhaupt keine Historie auf GitHub hat, stellt einen Pull-Request mit dem Titel Save Bandwidth by using a torrent to distribute more efficiently. Und in dem Pull-Request hier unten in der grünen Zeile ist der Torrent drin. Ja, es ist völlig egal, ob das jetzt jemand pullt, diesen Pull-Request. Da steht der Torrent drin. Und das ist der Llama-Leak. Das ist dann wie verrückt losgegangen, dass Leute mit diesem Llama-Modell eigene Sachen getrieben haben. Nur 7 Tage später kam ein Repository namens Llama-CPP. Da hat jemand in C diesen Transformer gebaut. Nicht die lernfähige, sondern nur die, die das Ding ausführt. Das, was wir eben gesehen haben. Diese Matrix-Multiplikation mit dem schönen Titel unten drin. This was hacked in an evening. I have no idea if it works correctly. Ich hab dann in der Historie tatsächlich den First Day Commit gesucht. Also es sind dann am ersten Tag haben 5 Commits wild reingedonnert, ja. Und das, was am ersten Tag übrig war, habe ich hier einen direkten Link unten drin. Es lohnt sich wirklich da reinzuschauen. Es ist eine ganz kleine Menge von Codezeilen, sagen wir mal 400, wenn man das jetzt als klein bezeichnet, aber für diese Aufgabe schon. Ohne die ganzen Libraries, ohne dieses ganze Zeug, einfach zu Fuß. Ich mache diese Matrix-Multiplikation, ich rechne dieses Modell durch. Ja, man kann genau sehen, wie das Ding funktioniert. Das ist, wenn ihr jetzt nicht verstanden habt, was ich eben erzählt habe, die zweite Möglichkeit, da ranzukommen, einfach mal den Code zu lesen. Das ist wirklich schön. Ja? Man sieht auch wirklich Stelle, wo man sieht, ich nehme nur das letzte Token, das sieht man da ganz genau, das ist gut dokumentiert. Und wir werden es auch gleich ausprobieren. Ja, an dieser Stelle hatten wir nur das Llama-Modell, das noch immer kein Chat-Modell war. Und jetzt kam diese Arbeit aus dem Dezember, wo Reverse Engineering gemacht wurde, mit diesem Frage-Antwort-Spiel produziert wurde. Das hat man jetzt im Feintuning auf Llama aufgerechnet und es kam ein Chat-Modell raus, das hieß Alpaca. Und darauf sind diese ganzen Open-Source-Chat-Clients dann gewachsen. Es gibt so einen Stammbaum von Large Language Models. Dann sehen wir den grünen Ast, das ist Encoder, Decoder, also solche Modelle, die übersetzen können. Das pinke links sind nur Encoder, weiß ich gar nicht, was es macht. Und der blaue Teil rechts ist der Decoder-only. Ja, also das ist das, was nur Texte produziert. Und die verschiedensten Teilnehmer bauen da die verschiedensten Modelle drauf. Und dieser Baum ist extrem stark gewachsen im letzten Jahr. Es war sehr spannend, dazu zu schauen. Und ich habe einfach mal hier wirklich, ich habe es wirklich auf dem Erscheinungsdatum erfasst, wann ist welches Modell rausgekommen. Der Orca von Microsoft. Die haben alle angefangen, dann diese Modelle zu publizieren. Mit verschiedensten Lizenzen auch dran. Ja? Also im Juni war es soweit bei Microsoft. Dann kam Llama 2 raus von Meta im Juli. Das meiner Meinung nach die besten zwei Modelle, die man jetzt auswählen sollte, um was zu machen, ist halt Mistral 8x7b. Mistral ist eine französische Firma, die sehr merkwürdige Formen der Publikationen hat. Wir lassen hier oder dort mal irgendwo einen Link liegen. Das muss man finden. Und OpenChat, das kommt aus Peking. Und OpenChat ist beide Modelle. Der OpenChat hat nur 7 Milliarden Attribute, während ChatGPT 175 Milliarden Attribute hat. Das ist wesentlich größer. OpenChat mit 7 Milliarden Attribute aus der Januar-Veröffentlichung ist besser als ChatGPT. Die Modelle werden jetzt immer kleiner und immer besser. Wir warten jetzt alle auf Grok, das ist ja auch angekündigt, soll diese Woche kommen. Und Meta hat angekündigt, dass Llama 3 kommt. Und Grok ist von XAI, der neu gegründeten Firma von Elon Musk. Für natürlich XAI. Es gibt dann auch eine Art Ranking, wo man feststellen kann, wie gut sind die denn eigentlich? Und hier gibt es die Chatbot-Arena. Da stellt man eine Frage, man kriegt 2 Antworten, man votet dann und sagt, das ist besser oder das ist besser, man weiß nicht, welches Modell das ist. Und daraus wird dann so eine Arena-Ranking berechnet. Da gibt es dieses Chatbot-Arena-Leaderboard. Und darin kann man sehr gut, das ist dann sehr plausibel, ja, es sind sehr viele Stimmen drin, die dann entscheiden, ist das besser oder schlecht. Und es ist nicht synthetisch, weil es kein berechneter Benchmark ist, sondern es sind wirklich Menschen, die darüber abgestimmt haben. Und da sieht man, wir haben hier OpenChat, das Modell aus Peking, ist ja auf Platz 27, während ChatGPT 3.5 vom November auf Platz 36 ist. Es ist verblüffend, was jetzt und das ist unter Apache-Lizenz veröffentlicht, was die Open-Source-Modelle jetzt leisten können. Da gibt es noch dieses Open-LLM-Leaderboard, das man sich angucken sollte. Da wird über einen Automatismus gerankt und da kann jeder seine eigenen Modelle reinballern. Wie entstehen die? Es gibt inzwischen so Mix-and-Merge-Systematiken. Ich kann einfach so einen Modellmixer nehmen, der die Gewichte einfach addiert und Durchschnitte bildet. Ja? Und die funktionieren dann. Ich mixe 2 Modelle. Jedes Modell hat eine bestimmte Eigenschaft und das gemixte Modell hat beide Eigenschaften. Ja, das ist verblüffend, dass das überhaupt geht. Und die haue ich dann hier in dieses Leaderboard rein. Das wird automatisch evaluiert und man sieht dann, wie hier gekämpft wird um den ersten Platz, der hier im Übrigen ein Average Ranking von 80 hat. So, die Rankings sind so gemacht, dass die bei 100 ist man bei menschlicher Fähigkeit. Ich weiß nicht, ob es richtig hinkommt, aber ich glaube, so ist es skaliert. Dann empfehle ich hier dieses Text Generation Web UI. Das ist quasi so eine Art Labor. Es gibt ganz viele Attribute, die ich einstellen kann. Und hier in diesem Web UI kann ich die einstellen. Ich habe Links, so wie gesagt, stelle gleich die Folien zur Verfügung. Genau das Installationsskript, nicht das, was ich jetzt hier vorführen will. Jetzt haben wir noch LoRa und Retrieval Augmented Generation. Hier ist die Idee, ich habe zwar Weltwissen in meinem Sprachmodell, aber ich möchte noch Spezialwissen mit hineinbringen. Ich habe ein Dokumentenarchiv von Spezialwissen. Das kann zum Beispiel Unternehmenswissen sein oder irgendwas, was man selber so produziert hat, was auch immer das sein mag, das nicht in diesem Weltwissen drin ist. Wie kriege ich das da rein? Ja, wie kann ich denn das benutzen? Ja, ich tue es in eine Suchmaschine rein. Ja, ich kann das jetzt auf zwei Arten machen. Es gibt einen Volltextindex, traditioneller Art und Weise, oder einen semantischen Index. Der semantische Index benutzt dann wiederum diese Embeddings, die mir sagen, wir haben Bedeutungsähnlichkeiten, darüber kann man suchen. Es sind zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und dann mache ich eine, wenn ich jetzt einen Prompt eingebe, möchte eine Frage stellen, mache ich eine Suche in meinen Suchmaschinen. Also wie gesagt, es müssen nur eine der beiden Optionen genommen werden. Das sind die beiden Varianten. Und dann hänge ich einfach das Ergebnis dieser Dokumentensuche an meinen Prompt hinten dran, ja, und schreibe wirklich textuell rein, benutze bitte bei der Beantwortung der Frage folgenden Textabschnitt. Ja, das pappe ich da dran und lasse das durch das LLM laufen und habe dann dadurch zusätzliches Wissen mit hinein. Man kann das Ganze dann ausprägen als Proxy und sagt, das Ganze hat das gleiche Protokoll, wie wenn ich mit dem LLM spreche, setze ich nochmal davor, tue einfach vorne was rein. Das kriegt eine automatische Kontexterweiterung und ich kriege dann wieder das Ergebnis zurück, zusammen mit diesem Frageninhalt. Hier kommt die Eigenwerbung. Ich mache die YASI-Suchmaschine und versuche den YASI-Index jetzt in den semantischen Index reinzutun. Ich nenne das YASI-Expert, um genau das umzusetzen. Retrieval Augmented Generation ist ein sehr junges Projekt, das noch nicht seine Entgratung bekommen hat, aber an der Stelle läuft halt meine Arbeit. LoRa-Training. Das ist, wenn ich jetzt Modelle habe, die ich erweitern will, ja, dann muss ich normalerweise wenn ich weiter trainieren will, dann muss ich das da drauf tun, sehr aufwendig. Ich muss das Modell weiter trainieren, wie ich vorher mit den Texten trainiert habe. Und die Gewichte sind eine große Datenmenge, das dauert sehr lange. Was ich machen kann, ist, ich nehme mir hier mein Modell, und da hier diese grauen Kästen, ja, das sind die Gewichte, die ich trainiert habe, und lege einen zweiten Layer drüber. Dieser zweite Layer ist kleiner. Der hat weniger Gewichte. Ich trainiere nur on top so einen Layer. Ja. Das heißt, ich habe ein Basismodell, das bleibt statisch und der on top gelernte ist sehr schnell oder sehr viel einfacher erlernbar. Und am Ende kann ich es draufrechnen und habe wieder ein fertiges Modell. Das ist dieses LoRa. Ja, die API. Wie sieht das aus? Das ist ja wiederum ein Beispiel von OpenAI. Ich liege nicht so ganz gut mit der Zeit. Das sieht dann so aus, dass ich... wieso habe ich das jetzt hier? Falsche Folie. Ja, das ist also jetzt ein Curl-Kommando auf die OpenAI API, aber ich habe nicht wirklich unten drunter OpenAI liegen, sondern ich habe ein selbst gehostetes Modell. Es geht ja auf die Adresse localhost. Ja, und ich beschicke das Modell mit der Liste einer Liste von Messages. Und in dieser Liste von Messages habe ich drei Kategorien von Content-Objekten. Ich habe ja so ein Role dranhängen. Der erste heißt System, der zweite heißt User. Ja, also mit System gebe ich einen System-Prompt an, mit User gebe ich einen User-Prompt an und ich kriege dann als Antwort wiederum unten eine Nachricht, wo dann eine Antwort drin steckt Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, so eine Chat-Historie habe, dann muss ich als Client immer die letzte Antwort nehmen und baue die in diese Message-Liste mit hinein. Ja, also wenn ich jetzt das gemacht habe, mache ich die nächste Liste und dann habe ich den nächsten Content-Bereich. Und in diesem Content-Bereich tue ich die Antwort von vorher mit rein und mache mal eine neue Frage als nächstes. Also das ist diese API funktioniert so, dass ich diese Liste, was man bei ChatGPT sieht, ja, Frage-Antwort, das tue ich auch genauso in die API reinhauen. In dieser Struktur und klassifiziert das eben mit System, User und Assistant. Wir kriegen dann immer hier eine komplette Antwort. Man muss warten, bis die Antwort fertig ist. Das ist nicht dieser Stream-Antwort, wo diese Tokens rausplumpsen. Und wenn wir das benutzen wollen, dann, das kann man jetzt wirklich nicht mehr sehen, dann tun wir hier oben bei beim Request noch ein Attribut setzen, nennen es Stream True. Ja, wir setzen ein Attribut, ein Flag quasi, setzen das Attribut Stream auf True. Und dann kriegen wir einzelne Antworten, die dann alle paar Sekunden rausplumpsen. Ja, der Server hält die Verbindung offen, schiebt eine Zeile raus, berechnet das nächste Token, schiebt die nächste Zeile raus und als Client muss ich das in dieser Form verarbeiten. Ich tue also schrittweise immer diese einzelnen Token lesen und brauche einen Client, der das so darstellt. Deswegen, wenn wir ChatGPT sehen, das plumpst immer so schön raus. Das ist keine Animation, sondern der Client kann das nur in dem Maße lesen, wie hier die einzelnen Zeilen rausplumpsen. Ja, und wenn man einen Client bauen will, muss man wissen, wie diese Struktur aussieht und deswegen schreibe ich das hier rein. Ja, es gibt dann fertige Chat-Clients, die dann auch aussehen wie OpenAI. Hier ist wiederum eins, das ich empfehlen will, Chatbot UI. Sieht genauso aus, bisschen kompliziert zu installieren, aber man kann sowas quasi sich selbst ins Haus nehmen, ins Unternehmen nehmen, das da ausrollen, den eigenen das eigene Sprachmodell laufen lassen. Und ich habe natürlich auch noch einen eigenen Client geschrieben, den ich gerne als Demo-Client sehen würde. Susi kommt aus meinem ehemaligen Expertensystem-Projekt, wo ich jetzt anfange, nochmal einen neuen Chatbot zu bauen. Und der ist so primitiv aufgebaut. Es ist nur eine JavaScript-Datei, in der ich genau dieses Protokoll lese, wo ich schrittweise diese Antworten lese. Keine Libraries dabei, ist meiner Meinung nach sehr schön, um zu lernen, wie das Protokoll funktioniert. Und genau das würde ich jetzt auch gerne vorführen. 5 Minuten habe ich noch, dann haben wir es geschafft. Ja, also ich habe jetzt hier diese Frontseite, den Chatbot, der hat hier einfach. Den habe ich einfach hier die Webseite. Ja, ich habe schon größer gemacht, das vergrößert. Also hier, siehst du, wenn ich das vergrößere, vergrößert nur den Inhalt und nicht hier oben die URL. Ja, aber es ist einfach nur aus dem Filesystem die Index.html aufgeklickt. Wird nicht, muss man nicht hosten oder irgendwas, ja. Auf der rechten Seite habe ich jetzt hier den Raspberry Pi. Vorne steht ein Raspberry Pi. Für den Raspberry Pi habe ich ein Sprachmodell installiert. Das kann man starten. Das ist dieses Llama CPP. Das, was innerhalb von 7 Tagen zusammengeklopft wurde, wo der Autor schreibt, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Das hat eine so hohe Pull- und Commit-Dichte wie sonst kein Projekt. Jeden Tag geht das da ab wie verrückt. Das ist quasi die Monster-Engine, wenn man eigene Sprachmodelle laufen lassen will. Man braucht dafür quantisierte Modelle. Das führt jetzt hier ein bisschen zu weit. Und ich habe jetzt hier geladen, dass die 2-Bit quantisierte Variante von OpenChat 3.5 startet das ganz toll. Was habe ich jetzt hier? Aber es doch. Also, ich habe jetzt hier dieses Modell gestartet in dem Server. Der tut diese ganzen Modellattribute, wie wir sie vorher auch gesehen haben, ich weiß nicht, ob ich das hier größer machen kann, auch ausschreiben. Wir müssen jetzt warten, bis das Ding initialisiert wurde. Und meinem Frontend kann ich verschiedene Hosts einstellen. Also ich habe hier den Host, der auf den Raspberry Pi geht, ausgeleitet. So, jetzt fängt er hier an mit der Initialisierung fertig. Ich mache mal hier unten einen Hardtop, um zu sehen, ob er auch was tut. Ja, ich habe ihm jetzt gesagt, er soll ein Python-Programm schreiben, und zwar ein Bigram. Bigram ist quasi eine Liste von Wörtern, die direkt aufeinander folgen. Das heißt, ein Programm, das ein Sprachmodell ist. man sieht hier, ist er jetzt auf 100% hier unten gegangen. Dieser Raspberry Pi hat nicht unbedingt die Fähigkeit, hier performant zu arbeiten. Er fängt also jetzt erstmal an, die ersten Stufen von diesen Matrizen zu durchwandern. Und erst wenn er dieses Durchwandern eine bestimmte Stelle erreicht hat, wo er das erste Token raushauen kann, kriege ich auch was. Jetzt fängt er auf der linken Seite an, es zu schreiben. Es ist gar nicht so langsam, ne? Ich glaube, es sind hier 2 Token pro Sekunde. Ja? Es funktioniert im Prinzip. Und für Notfälle kann ich das einsetzen. Ich hätte hier einen mobilen, internetunabhängigen Eisenberater, der das gesamte Weltwissen hat, aber nicht besonders schnell ist. Also wenn ich selber programmiere, ja, sehr guter Kommentar, wenn ich selber programmiere, bin ich wesentlich langsamer. Ja? Ja? Und ja, das ist also in dieser ChatGPT-artigen Manie, wird das dann auch schön dokumentiert. Ich habe hier im Frontend einen Markdown-Parser mit eingebaut, der dann Markup-Rendering macht. Deswegen kriege ich auch die Codezeilen sehr schön angezeigt. Es ist ein sehr kleines Projekt, das sehr schön dokumentiert, wie man das machen kann. Und es sind kein NPM oder irgendwelche Paketmanager, einfach nur plain old JavaScript. Ja. So, jetzt kann man hier. Was macht er denn da noch? Er soll sich nicht so sehr anstrengen. Denken, denken, denken. Dieser Chat-Client, den ich da gebaut habe, der sieht absichtlich aus wie eine Konsole, weil er soll auch wie so eine Konsole funktionieren. Also man kann jetzt hier schreiben, make Bigram.py. Ja. Und dieses Make-Kommando ist jetzt selber in JavaScript implementiert und speichert mir den Programmcode tatsächlich in der Datei ab. Ja. Ich kann den hier im Dateisystem anzeigen, kann auch Bigram.py editieren. Ja, kriegt so einen Editor. Und ich könnte ihn jetzt auch ausführen, das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich habe da keinen Python-Interpreter, sondern ich hau dann einfach einen Prompt raus, wo drin steht, im Folgenden bekommst du ein Python-Programm. Tu doch einfach so, als wärst du ein Python-Interpreter. Und das funktioniert. So, also das, was ich als Demo vorgeführt habe, habe ich hier Schritt für Schritt nochmal dokumentiert. Kann man natürlich hier drauf nicht gut lesen, aber es ist auch dafür gedacht, dass ihr euch jetzt die Folien besorgt und das damit nachvollziehen könnt. Ja, und das war mein Vortrag. Ich habe es fast geschafft, den Zeit.
Einen herzlichen Dank für den Vortrag. Ich denke, wir haben noch 4 Minuten Zeit. Das reicht noch für 2 Fragen. Gibt es Personen, die eine der beiden Fragen stellen wollen?
Okay, hier und dort.
Warte kurz das Mikro.
SUSE IE kommt immer mit dem Terminal daher und das Netz verbreitet sich drüber. Da gäbe es eine Webseite, wo man alles Mögliche mitreiben kann. Wie passt das zusammen?
Verstehe ich nicht. Also, wenn du jetzt
wenn du SUSE IE aufrufst, kommt der Terminal, den wir jetzt ja die ganze Zeit gesehen haben.
Ja.
Und wenn du aber im Netz nach SUSI AI googelst, dann heißt es, da kommt eine Webseite, wo du dich anmelden kannst, ja, wo du dieses und das, jenes machen kannst. Aber
ja, es ist irritierend. Das ist ein Projekt, das hat vor 8 Jahren gestartet und war sollte als Expertensystem ein Personal Assistant, so wie Siri, Cortana, Alexa darstellen. Und das Projekt ist vor 4 Jahren eingeschlafen. Ich benutze jetzt das als Startpunkt, um quasi das ursprüngliche Ziel, dass man einen Offline Personal Assistant machen kann, doch wieder anzugehen. Allerdings eben nicht mit Expertensystem-ähnlichen Vorgängen, sondern eben mit Sprachmodellen. Ich muss ganz von vorne anfangen, fange an und mache mir erst diesen Chat-Client und baue dann wieder die ganzen Dinge unten drunter. Also wie zum Beispiel Spracherkennung, Sprachausgabe, auch ein regelbasiertes System, damit ich damit Internet of Things machen kann. Das ist die Idee, die am Anfang in dem Projekt drin war. Das, was du jetzt gefunden hast, ist irritierend und müsste dann irgendwann mal verdeckt werden mit den neuen Vorgängen.
So, ich sehe jetzt hier noch eine Meldung.
Ich hatte die Frage, und zwar mit dem Feintuning von von Llama. Kann man jetzt zum Beispiel das OpenChat, kann man das mit dem Llama feintunen, mit diesen Embeddings einfach? Und welche Hardware würden Sie empfehlen, die erschwinglich ist? Also welche Grafikkarte oder müsste man sich da schon was mieten in der Cloud?
Das Feintunen hängt jetzt nicht davon ab, ob man jetzt so einen Chat-Client hat, sondern man muss dann meistens runtergehen und nimmt die PyTorch-Libraries, die dazu geeignet sind, baut sich ein Skript und macht das nicht über so ein Frontend. Die Frage zur Hardware ist jetzt sehr schwierig. Ne? Also wenn man das wirklich im großen Stil machen will, muss man Geld reintun. Man kann das aber auch Cloud-gehostet buchen. Dann sind die Kosten mehrere hundert Euro. Ja. Ich habe meine Experimente mit ganz kleinen Sprachmodellen gemacht, die ich auf meine RTX 3060 Gaming-Grafikkarte gekriegt habe, die immerhin 12 GB VRAM hat. Aber wenn man jetzt Sprachmodelle trainieren will, dann muss man mindestens so viel VRAM haben, wie das Doppelte der Modellgröße. Ja, wenn ich jetzt das Llama 7b ist in der nicht quantisierten Variante 15 GB groß. Das Doppelte wären dann ungefähr um die 30 GB, die ich auf meinem VRAM haben müsste. Und das kriege ich nicht hin mit den meisten Grafikkarten, außer die 4090 oder was gibt's jetzt. Also es wird immer teuer bei so einer Sache. Kleine Spielereien kann man machen mit LoRa. Ja, es gibt dann Q-LoRa. Das ist die LoRa-Variante auf der quantisierten Datenmenge. Und habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich auch mal machen. Aber ich kann ja nicht sagen, was man dazu nehmen kann. Wenn man jetzt hier nur Sprachmodelle ausführen möchte, dann kommt es vor allen Dingen darauf an, eine hohe Bandbreite zu haben am CPU. Und ich mache das auf einem Mac. Die neuen Macs sind dafür besonders gut geeignet. Ja, theoretisch, ja. Ja.
Super. Vielen, vielen Dank für den Vortrag. Danke für die Fragen.